Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Und hier ist Sandra Pfister. Schön, dass Sie uns zuhören. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat heute ihren mit Spannung erwarteten Monitoring-Bericht zur Energiewende vorgelegt. Sie schlägt darin 10 Schlüsselmaßnahmen vor. Wir sagen Ihnen, welche und was davon zu halten ist. Es gibt wieder Engpässe bei einigen Medikamenten und es gibt erneut weniger Apotheken. Ob beides Grund zur Sorge ist, versuchen wir gleich zu klären. Mistral heißt das KI-Unternehmen aus Europa, dessen Chatbot, dessen generative künstliche Intelligenz ganz gut mithalten kann mit der aus den USA. Ansonsten gibt es da kein großes Angebot mehr aus der EU. Kann Mistral aus Frankreich ein Hoffnungsträger sein? Immerhin macht es Hoffnung, das hören wir auch gleich, dass deutsche Unternehmen sich jetzt häufiger an KI herantrauen. Und wir beginnen an der Börse mit Sameh Ibrahim. Da geht es auch um Frankreich. Denn Freitagabend, da war es schon relativ spät, passierte etwas, das Frankreich noch dauerhaft Probleme bereiten und viel, viel Geld kosten könnte. Die Ratingagentur Fitch hat Frankreichs Kreditwürdigkeit eine Stufe herabgesetzt. Das bedeutet automatisch, Frankreich muss allen, bei denen es sich verschuldet, mehr Zinsen zahlen. Das kommt mitten in der Haushaltskrise natürlich extrem gut an. Und wie kommt es an der Börse an, Samir?
Ja, man hat hier eigentlich schon damit gerechnet, die Ratingagenturen, die geben ja im Vorfeld Hinweise darauf, wenn sie die Bonität überprüfen, eigentlich auch, um dem Land dann die Gelegenheit zu geben, dagegen etwas zu tun. Das ist jetzt im Fall von Frankreich nicht passiert, wie wir wissen, der Schritt also nur folgerichtig. Und zu mir ist Jörg Krämer gekommen, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Wir wollen das einmal kurz analysieren. Also die Risikoaufschläge für französische Anleihen, by the way, sind ja jetzt schon höher für die Zehnjährigen als die Griechenlands. Und das ist ja bisher immer das Maß aller Dinge gewesen. Defizitverfahren der EU gibt es aktuell ja auch noch. Steckt Frankreich so richtig in der Schuldenfalle, aus der sie schwer nur rauskommen?
Also Falle würde ja suggerieren, da komme ich nicht wieder raus. Ja? Da steckt der Fuß drin. Nichts zu machen. Man kommt natürlich daraus. Nur das erfordert einen politischen Kraftakt. Ist nicht ökonomisch schwierig, aber politisch schwierig.
Und ja, da hört man aus Paris ja nicht so sehr viel Ermutigendes. Jetzt der neue Regierungschef hat ein Interview gegeben. Die Steuererhöhungen sind jetzt zum Teil schon vom Tisch, die geplant waren. Einsparungen auf der anderen Seite schwierig. Es gibt zerstrittene Parteien an beiden Enden der Gesellschaft. Von den Sozialisten bis zu den Konservativen. Und gegensätzlicher könnte ja da die Position zum Haushalt kaum sein. Also was tun?
Ja, also Frankreich hat einen aufgeblähten Staatsapparat. Da müsste man sicherlich was tun. Dann gehen Franzosen relativ früh in Rente. Das kostet natürlich enorm viel Geld, auch Zuschüsse aus dem Staatshaushalt. Und da ist eine Menge zu tun. Könnte man machen. Die Konzepte liegen auf dem Tisch. Nur bisher gab es keine Mehrheit, weil im Parlament die Mitte geschrumpft ist und stattdessen die linken und die rechten Ränder sehr, sehr stark sind und nicht bereit sind, konstruktiv an dem Problem zu arbeiten.
Jetzt steckt Frankreich in vielen seiner Unternehmen ja selbst auch mit drin und hat dort sehr viel Geld stecken. Könnte man das nicht versilbern?
Ja, das könnte man versilbern, wäre vermutlich auch für die Unternehmen besser. Aber das bringt ja nur einmalige Erlöse. Ja, ich verkaufe eine Unternehmensbeteiligung, bekomme jetzt einen Ertrag, aber das bringt keine dauerhaften Einnahmen. Und von daher wird kein Weg dran vorbeigehen, etwas zu tun, den Staat grundsätzlich weniger groß zu machen, an die Renten ranzugehen und vermutlich auch an den sehr üppigen Sozialstaat. Da wird vermutlich kein Weg dran vorbeigehen, auf die Dauer.
Ja, jetzt, wenn man Ihnen so zuhört, dann hören Sie sich sehr pessimistisch an, was unseren westlichen Nachbarn angeht. Wie sehen Sie denn die finanzielle, ökonomische Zukunft Frankreichs in den nächsten Jahrzehnten?
Ja, das haben Sie so ein bisschen gut rausgehört, weil ich schaue einfach auf das politische System und das ist dysfunktional. Das ist blockiert durch Linke und Rechte. Die Nationalversammlung sieht ja so ein bisschen so aus wie ostdeutsche Landtage. Und deshalb können die oder einigen die sich nicht. Es ist so schwer, sich zu einigen. Und da kommt ja meine Skepsis her. Ich befürchte, dass Frankreich in den kommenden Jahren weitermachen wird mit Haushaltsdefiziten, die viel zu hoch sind. Dass die Staatsschulden relativ zur Wirtschaftsleistung von 114% dann vielleicht in 10 Jahren Richtung 150% sich bewegen. Dann wäre das fast so hoch wie in Italien. Und Italien ist ja normalerweise das Land mit den hohen Staatsschulden.
Und wenn man Ihnen so zuhört, was diese Daten anlangt, dann kommt in der Tat Griechenland nochmal in Erinnerung. Droht denn da jetzt eine neue Euro-Schuldenkrise, was ja zum Teil schon befürchtet wird?
Ja, das kann keiner prognostizieren, das weiß man nicht. Aber eins kann man zumindest sagen, wenn überall in den großen, auch in den kleineren Ländern, die Staatsschulden schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung, dann nimmt zumindest das Risiko einer erneuten Staatsschuldenkrise irgendwann in der Zukunft zu. Zumindest das kann man sagen.
Würde die EZB da eingreifen? Letzte Frage.
Klar würde die EZB eingreifen. Sie hat ja ein entsprechendes Programm schon geschaffen. Die Hürden sind da, hat sie sich selber gesenkt. Wenn sie der Meinung ist, dass die Anleiherenditen eines Landes zu hoch sind, mit Blick auf die Fundamentaldaten, dann kann sie da reingehen, etwas verkürzt ausgedrückt.
Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, herzlichen Dank für diesen Einblick.
Dann schauen wir auch noch gerade, wie es denn aussieht mit der Umlaufrendite, sowohl bei französischen als auch dann deutschen Staatsanleihen.
Die Umlaufrendite zurückgegangen auf 2,58%. Das ist die klassische Reaktion, wenn sie für andere Anleihen steigt. Investoren retten sich da gerne in deutsche Anleihen.
Es scheint ja, dass Menschen, die Geld investieren, es hier überhaupt keine Angst macht, dass unser Nachbarland zu einem Problemfall wird in Sachen Schulden. Der DAX jedenfalls zuckt kein bisschen oder andersrum, er zuckt nach oben.
Ja, plus von 0,5%, knapp 120 Punkte sind das, also Stand jetzt aktuell 23.816 Punkte. Das ist in der Tat allerdings noch ein bisschen weiter weg von den 24.000 Punkten, die wir zuletzt als große Wegmarke im DAX gesehen haben.
Die Zeichen stehen auf Aufrüstung. Auch heute merkt man das wieder. Rheinmetall, die zwar viele Militärgüter herstellen, aber bislang keine Kampfschiffe. Rheinmetall kauft die Marinesparte der traditionsreichen Familie Lürssen. Und die Investoren finden das anscheinend prima.
Ja, finden sie gut, weil Rheinmetall sich dann einfach breiter positioniert. Das Portfolio des Angebots, was natürlich dann um die Marinesparte erweitert, hat sofort einen neuen Rekord bei der Aktie gegeben. Das Plus jetzt aktuell knapp 2%. Was sehr gut angekommen ist, ist, dass für diesen Kauf auch keine Kapitalerhöhung gemacht werden soll. Und zusammen mit Rheinmetall auch die anderen großen Hersteller von Militärgerät, Hensoldt und Renk, beide gut 1% im Plus. Airbus mit eigener Sparte, also mit einer Militärsparte, ein Plus von 2%, einer der stärksten Werte momentan im DAX, hat allerdings auch eine Kaufempfehlung bekommen.
RTL-Aktien sind heute auch sehr gefragt. Warum ist das so?
Ja, da gibt es ein Rückkaufprogramm. Bertelsmann hatte ja Aktien sich andienen lassen. Das ist nicht ganz so erfolgreich gewesen, wie man das im Vorfeld gedacht hat. Und jetzt hat RTL nachgelegt und hat gesagt, wir kaufen eigene Aktien nach. Das Kurs Plus, dementsprechend ein Plus von 8,5%.
Und dann steht noch ein Börsengang vor der Tür.
Ja, Otto Bock will's wissen. Das ist ein Hersteller für Prothesen, der den Gang aufs Parkett wagen will. Da ist ein Investor aktuell mit drin. Das Unternehmen hat entsprechend Schulden aufgemacht. Das soll jetzt an die Börse gebracht werden, auf viele Schultern verteilt. Und der Investor möchte sich bei dieser Gelegenheit auszahlen lassen und das Unternehmen den Aktionären zukommen lassen.
Und dann schauen wir noch auf den Euro.
Ja, der Euro bei einem Dollar 17,55. Ein bisschen schon im Vorfeld die Reaktion, keine Reaktion, sondern im Vorfeld schon die Zinserhöhung in den USA aufgenommen. Der Goldpreis etwas gesunken bei 3.641 US-Dollar je Feinunze.
Danke, Sameh Ibrahim nach Frankfurt. Wie viel Strom braucht das Land? Klingt nach einer vernünftigen, fast harmlosen Frage. Die hat aber enormen politischen Sprengstoff. Bislang ist ja das Ziel volle Kraft voraus beim Ausbau der Erneuerbaren und der Stromnetze dafür. Aber brauchen wir überhaupt so viel davon? Oder können wir jetzt allmählich auch vielleicht mal langsam machen mit Wind, Sonne und neuen Stromtrassen? Und dafür vielleicht mehr Gaskraftwerke bauen. All diese komplexen Fragen hat Katharina Reicher an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weitergespielt. Und herausgekommen ist das seit 2 Wochen bereits erwartete Energiewende-Monitoring. Meine Kollegin Dorothee Holz hat sich da reingewühlt. Dorothee, viele Grüne, viele Umweltverbände, die wittern hinter vielen Andeutungen, die schon seit Wochen kommen, von Katharina Reicher, auch vom Kanzler, dass die Regierung dieses Monitoring benutzen will, um die Energiewende zu bremsen. Gibt es das denn her?
Ja und nein. Fangen wir mal mit dem Nein an. Für dieses Monitoring hat die Wirtschafts- und Energieministerin das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln und das Beratungsunternehmen BET beauftragt. Die haben keine neue Studie erstellt, sondern schon vorhandene ausgewertet und zusammengefasst. Und dabei kommt raus, ja, wir brauchen die Energiewende, um die Klimaziele zu erfüllen. Das heißt auch mehr erneuerbare Energie und auch einen schnellen Netzausbau. Und auch die Ministerin will am Ziel festhalten, dass bis 2030 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommt. Aber der Teufel, der steckt im Detail, nämlich im 10-Punkte-Plan, den Katharina Reiche daraus ableitet. Und der bestätigt durchaus einige Bedenken, die im Vorfeld zum Teil sehr, sehr scharf formuliert wurden. Nämlich, dass tatsächlich Kosteneffizienz das Maß aller Dinge ist. Und zur Kosteneffizienz, wie Reiche sie versteht, gehört vor allem runter mit den Subventionen. So sollen beispielsweise Einspeisevergütungen für neue Solaranlagen abgeschafft werden. Und dagegen wehrt sich natürlich die Solarwirtschaft.
Aber ist denn diese Kosteneffizienz per se schlecht und ist das denn eine Bremse für die Energiewende?
Also natürlich ist es wichtig, auf die Kosten zu schauen. Die Kosten sind nämlich immens. Es ist ja auch eine Jahrtausend-Revolution, muss man schon fast sagen, bei der Energie. Und vor allem beim Ausbau der Netze muss man auf die Kosten schauen. Würde man mehr Freileitungen bauen, anstatt Netze in der Erde zu verbuddeln, könnte man tatsächlich viele Milliarden sparen. Das sieht auch Katharina Reiche so, aber laufende Vorhaben, die sollen davon nicht betroffen sein. Da wagt man sich also, wenn überhaupt, nur halbherzig ran an dieses Thema. Auch beim Thema, wie Offshore-Windstrom in die Netze gebracht wird, gibt es durchaus Möglichkeiten, das technisch effizienter und damit auch günstiger zu gestalten. Womöglich will sie aber auf diesem Weg den Ausbau von Windanlagen auf See gleich ganz drosseln. Und dass man erneuerbare Energie besser in die Systeme bringen muss, darüber sind sich auch alle einig. Also mehr Digitalisierung, sogenannte Smart Meter, den Stromverbrauch besser regeln. Das soll auch stärker ausgebaut werden. Dazu gehören auch, dass man den erneuerbaren Strom, wenn zu viel da ist, natürlich auch speichern kann. Auch ein ganz wichtiger Punkt, der wird aber so ein bisschen nebenbei abgehandelt. Da könnte man vielleicht mal nach China schauen, denn die Chinesen, die haben gerade vor 3 Tagen einen 3-Jahres-Plan für Stromspeicher aufgestellt. Also da wird das Thema ganz hoch gehängt, hier eher so eine Nebensache.
Wir sollten mal nach China schauen. Eine große Streitfrage ist der Stromverbrauch. Also die Frage, verbrauchen wir nicht eigentlich inzwischen viel weniger, als damals mal prognostiziert war? Was steht denn dazu im Monitoringbericht?
Also an dieser Frage hängt tatsächlich sehr viel und da schwimmt auch der Monitoringbericht, weil es nämlich von bis Angaben bei den Szenarien gibt. Es ist ganz klar, der Stromverbrauch wird steigen. Die Frage ist nur, wie stark, wie viele Terawattstunden werden da verbraucht an Strom? Und da bewegen sich die Szenarien zwischen 600 bis 700 Terawattstunden. Es sei davon auszugehen, dass der Stromverbrauch am unteren Ende liegt, sagt das Wirtschaftsministerium. Und genau da liegt die Krux. Tatsächlich hat die Wirtschaftslaute dazu geführt, dass wir weniger Strom verbrauchen. Aber das kann man ja nicht einfach so in die Zukunft hochrechnen. Da hängt ja auch vieles an politischen Entscheidungen. Wenn ich wirklich massiv auf E-Autos setze, auf Wärmepumpen und dafür auch Anreize schaffen, dann steigt ja der Stromverbrauch und damit auch die Nachfrage nach erneuerbarer Energie. Wenn ich das alles nicht tue, dann sinkt es natürlich auch wiederum. Und davor warnen Energieökonomen, die sagen, man muss jetzt die Weichen stellen, man darf nicht zögern, man muss wirklich das Tempo beschleunigen, sonst wird es am Ende teurer.
Kommen wir zu so einem Resümee. Das Ganze, dieses Monitoring, Energiewende-Monitoring wurde ja angekündigt als so eine Art Reality-Check. Mhm. Ist es das denn jetzt?
Also man wird wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, denn die Realität wird noch einiges von dem, was jetzt angekündigt wird, auch vielleicht ein bisschen aufweichen. Es positionieren sich viele und genauso eigentlich, wie sie es vorher getan haben. Die Industrie sagt, ja, klasse, Kosteneffizienz, wir müssen jetzt das Ganze ändern. Sie selbst, Reiche, spricht ja von einem Scheideweg. Und die Grünen sagen, aha, wir haben es ja gewusst, die will das Ganze drosseln. Was am Ende dabei rauskommt, das weiß man nicht. Auch wenn Katharina Reiche jetzt einen 10-Punkte-Plan, der ja Aktion signalisieren will, vorgelegt hat. Aber vieles in diesem Plan bleibt dann doch am Ende sehr vage.
Dorothee Holz, danke. Apotheker sein war in den 70er und 80er Jahren ein lukratives Geschäft, meistens jedenfalls. Heute sind Apotheken keine Goldgrube mehr oder nur noch zum Teil. Aber nicht alles, was die Zunft der Apotheker beschäftigt, lässt sich mit Geld lösen. Viele Apotheken schließen auch deshalb, weil sie keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger finden. Da grüßt der demografische Wandel. Aber das Apothekensterben ist trotzdem real. Wo die Apothekerinnen und Apotheker sonst noch der Schuh drückt, das geht aus einer Studie der Branchenverbände hervor, die sie heute veröffentlicht haben, kurz bevor es mit dem Apothekertag losgeht. Ein Thema, das viele betrifft, der Medikamentenmangel. Frank Wörner berichtet.
Die deutschen Apotheken kämpfen weiter mit Lieferengpässen bei vielen Arzneimitteln. Apothekerpräsident Preis spricht vor Beginn des deutschen Apothekertags sogar von einem neuen Negativrekord, auf den Deutschland gerade zusteuert. Über 530 Medikamente sind demnach gerade nicht lieferbar.
Das sind eigentlich unhaltbare Zustände, denn wenn Apothekerinnen und Apotheker nicht tagtäglich sich aufs Äußerste konzentrieren, würde die Versorgung in Deutschland einfach zusammenbrechen.
Lieferschwierigkeiten gibt es demnach bei einer ganzen Reihe von Medikamenten, von Schmerzmitteln über Cholesterinsenker bis hin zu Psychopharmaka.
Das sind nur einige Beispiele, aber letztendlich ist fast jede Indikation betroffen, Bluthochdruck, vor allen Dingen die Zivilisationskrankheiten.
Apotheker müssten daher mehr Möglichkeiten bekommen, einfacher zu Alternativen zu greifen, sagt Preis, also zu Mitteln, die genauso wirken. Das sei in Deutschland wegen bürokratischer Vorschriften oft nicht möglich. Wirtschaftlich sind die Apotheken in Deutschland laut Branchenverband in einer schwierigen Situation. Allein seit dem Sommer 2024 haben fast 3% der deutschen Apotheken dicht gemacht. Über die vergangenen 10 Jahre war es sogar jede fünfte.
In den letzten 10 Jahren sind die Kosten für die Apotheken um 60% gestiegen, die Personalkosten sogar um 80%. Da braucht es keine großen mathematischen Fähigkeiten, um auszurechnen, dass diese Berechnung nicht aufgeht für viele Apotheken. Viele Apotheken können die laufend steigenden Kosten nicht mehr decken.
Insgesamt gibt es in Deutschland noch rund 16.800 Apotheken. Die Zahl ist damit auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gefallen. Von der Bundesregierung erhoffen sich die Apotheker vor allem mehr Geld. In den vergangenen Jahren sind die Honorare kaum gestiegen. Da müsste die Bundesregierung jetzt ran, so wie sie es im Koalitionsvertrag vereinbart hat, sagt Verbandspräsident Preis. Bisher bekommen Apotheker bei verschreibungspflichtigen Mitteln eine Pauschale von 8,35 Euro pro Packung, das sogenannte Fixum. Das müsse wie angekündigt steigen.
Deshalb ist es ganz wichtig, dass das Fixum angehoben wird. 9,50 Euro steht im Koalitionsvertrag. Das ist natürlich nicht ausreichend, aber ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Gerade für Apotheken im ländlichen Raum sei das wichtig, damit sie die Versorgung weiterhin sicherstellen können. Auf der anderen Seite könnten sie Ärzte entlasten, zum Beispiel bei der Vorsorge oder bei Impfungen, so wie es jetzt schon bei Corona- oder Grippeimpfung möglich ist.
Über 90% aller Impfungen könnten Apothekerinnen und Apotheker durchführen. Das wäre eine Verbesserung für die Versorgung der Menschen in unserem Land. Und das ist auch bitter nötig, denn wir haben einfach noch viel zu viele Impflücken.
Um die Zukunft der Apotheken geht es in den kommenden Tagen beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf. Dort treffen sich rund 300 Delegierte aus der Branche. Zum Auftakt morgen kommt auch Bundesgesundheitsministerin Wacken.
Vergangene Woche hat der sehr bekannte, hochrenommierte Chipmaschinenhersteller ASML aus den Niederlanden mehr als 1 Milliarde Euro in das französische KI-Unternehmen Mistral investiert. Das einzige in Europa, das in Sachen generative künstliche Intelligenz, also KI-Chatbots, noch mit den großen US-Unternehmen mithalten kann. Im Vergleich mit den Investitionen in den USA sind die Investitionen hier zwar Peanuts sogenannte, aber immerhin zeigt das, Europa spielt noch mit. Das ist die eine Seite, das Angebot an KI. Die andere Seite bei der KI ist, immer mehr Unternehmen nutzen sie. Viele deutsche Unternehmen arbeiten inzwischen damit. Das hat zumindest der Bitkom-Digitalverband meinem Kollegen Micha Erhardt erzählt.
Im Bereich von Systemen künstlicher Intelligenz bewegt sich einiges.
Wenn man sich anschaut, wie viel investiert wird in diese Technologie, dann sind das Ausmaße, die hätte man sich wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren gar nicht vorstellen, erträumen können,
sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Ein Beispiel: In der vergangenen Woche hat der niederländische Chip-Hersteller ASML angekündigt, 1,3 Milliarden Euro in das französische KI-Startup Mistral zu investieren. Ralf Wintergerst sieht solche Entwicklungen positiv, weil sie Europa als IT- und KI-Standort stärken könnten.
Und ich glaube, beim Einsatz, da müssen wir noch etwas zulegen. Das kann in den öffentlichen Verwaltungen geschehen, aber eben halt auch in den Unternehmen. Sie haben ja gesehen, dass 36% der Unternehmen jetzt einsetzen. Wenn wir das nochmal verdoppeln, dann hat, glaube ich, auch eine Aleph Alpha und eine Mistral und ASML ihre Investitionen in gerechtfertigte Bahnen gelenkt.
Aleph Alpha aus Heidelberg ist ein weiteres Beispiel für ein KI-Startup, das vor 2 Jahren von etablierten Unternehmen eine $500 Millionen an Investorengeldern einsammeln konnte. Der Einstieg des niederländischen Chip-Ausrüsters ASML bei Mistral ist bemerkenswert, weil mit ASML ein Schlüsselunternehmen der Halbleiterindustrie den Aufbau einer europäischen Alternative im KI-Markt vorantreibt. Christoph Stresing, Geschäftsführer des Deutschen Start-up-Verbandes.
Wir sehen eine starke Dynamik von KI Startups auch im Bereich der Finanzierung. Wir sehen das ähnlich im Bereich der Gründung selber. Auch da haben wir im ersten Halbjahr einen Anstieg insgesamt von knapp 10% gesehen. Auch da war Treiber sehr stark in der KI-Bereich. Insofern gibt es sehr viele Faktoren, die darauf hindeuten, ja, es ist eine sehr, sehr hohe Dynamik da. Und gleichzeitig stellen wir fest, wenn wir auf die andere Seite des Atlantik blicken, dort ist die Dynamik noch viel, viel größer. Und ich glaube, das ist dieser Spagat, den wir zu leisten haben.
Mistral bringt es nach dem Einstieg von ASML auf einen Unternehmenswert von fast 12 Milliarden Euro. Im Vergleich zu Pionieren aus den USA aber ist die Bewertung klein. OpenAI bringt es nach letzten Finanzierungsrunden auf einen rechnerischen Wert von mindestens 300 Milliarden US-Dollar.
Wir hängen da hinterher und deswegen ist es trotz dieser positiven Dynamik ganz wichtig, dass wir da nicht locker lassen, sondern Finanzierung ist eine ganz wichtige Herausforderung dafür, dass Unternehmen skalieren können, dass sie im internationalen Wettbewerb mithalten können. Und deswegen dürfen wir und darf auch die Bundesregierung nicht nachlassen, zu gucken, wie kann sie diesen sehr zukunftsträchtigen Bereich stärken, damit wir nicht weiter abgehängt werden, dass wir künftig international ganz vorne mit dabei spielen.
So Christoph Stresing vom Start-up-Verband. Damit sich die Milliardeninvestitionen auszahlen, wie die in Mistral oder Aleph Alpha, und sich der Hype nicht als Blase entpuppt, müssen sich die KI-Anwendungen im Alltag und in den Unternehmen durchsetzen. Und hier meldet Bitkom hierzulande Fortschritte.
Und mit der vielleicht positiven Abschlussnote, dass KI in der deutschen Wirtschaft nicht nur angekommen ist, sondern auch gut eingesetzt wird, und die Chancen gesehen werden, die wir alle so dringlich heben müssen, um eben halt auch wieder Produktivitätswachstum und auch Innovation in Deutschland voranzubringen.
So Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Der Online-Verband hat rund 600 Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten zum Einsatz von KI befragt. Mehr als ein Drittel der Unternehmen gibt an, KI mittlerweile zu nutzen, womit sich der Einsatz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat. Und fast alle geben an, dass sie KI als die wichtigste Zukunftstechnologie sehen und nicht als einen Hype, der bald vorübergeht.
Und jetzt schauen wir noch, was die Kolleginnen und Kollegen von den Zeitungen schreiben. Sie schreiben eine Menge über Autos. Ab 2035 sollen in der EU eigentlich keine neuen Verbrennerautos mehr zugelassen werden, doch das Ganze wackelt. Die Nürnberger Nachrichten erläutern.
Was sich nun abzeichnet, ist die gelebte Inkonsequenz der europäischen und deutschen Politik. Denn klimapolitisch bedeutet es einen Rückschritt, wenn aus Auspuffen weiterhin schädliche Emissionen in die Umwelt gelangen. Auch wenn die neuen Motoren immer sauberer werden, ein im doppelten Sinne fader Beigeschmack bleibt. Was sich anbahnt, lässt sich nur mit einem Einknicken vor der deutschen Automobilindustrie erklären. Die Wirtschaftswoche betont, der Elektromobilität werde höchstwahrscheinlich die Zukunft gehören. Noch ist der CO2-Rucksack eines Elektroautos bei der Herstellung um einiges größer als der eines Verbrenners. Über die gesamte Lebensdauer betrachtet aber gilt das schon nicht mehr. Mit leistungsfähigeren Batterien wird der Unterschied weiter schrumpfen oder sich sogar umkehren. Die Flurschäden, die das Verbrennerverbot schon jetzt angerichtet hat, sind gewaltig. Mehr als 100.000 Arbeitsplätze sind in der Automobil- und Zulieferindustrie allein in diesem Jahr verloren gegangen. Ja, schuld daran sind weniger die Gesetze aus Brüssel, sondern vielmehr die smarte Konkurrenz aus China. Aber mit dem Verbrennerverbot hat man es der eigenen Industrie noch schwerer gemacht. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung aus Essen verweist auf die Besuche von Bundeskanzler Merz und CSU-Chef Söder auf der Automesse IAA Mobility in München. Das Blatt warnt, es könnten sich, Zitat, Die Hoffnungsschimmer, die mit dieser IAA verbunden sind, schnell wieder verflüchtigen. Der von VW zum Beispiel, wo man wieder günstig und gut sein will. Oder der von BMW, wo auf der Software-Seite ein radikaler Neuanfang gewagt wurde. Da stiegen Merz und Söder gerne ein. Entscheidend aber wird sein, ob dem politischen Zuspruch nun auch Konsequenzen im Handeln folgen.
Das war die Wirtschaftspresseschau und die nächste Sendung wird sich mit den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen beschäftigen. Ein AfD-Kandidat geht in Gelsenkirchen in die Stichwahl. Das ist Deutschland heute mit Benedikt Kaninski gleich. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.